Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, Paul's Guitarcast. Special Edition heute. Ich bin zum Glück wieder nicht alleine. Tom Bartels ist wieder da. Hi Tom.
Hi, zum zweiten Mal. Dankeschön.
Gerne.
Dass ich vorbeikommen durfte, ja. Aber ich hatte dich auch ein bisschen dazu gezwungen.
Ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es ja geil, weil dann, ich habe ja letzte Woche so ein AMA gemacht und allein hier zu sitzen finde ich mal ein bisschen lame. Und deswegen finde ich es mega, weil wir heute, wir haben uns das vorgenommen.
Ich muss sagen, ich finde ja dann auch den AMA fand ich sehr gut. Klar, interaktiv geht immer geil. Und aber ich fand auch, waren ein paar spannende Fragen dabei. Und gerade wenn man sich selber auch viel mit dem Thema auseinandersetzt, sind ja fast die Fragen der anderen das Interessanteste.
Das stimmt.
Weil man dadurch manchmal rausfindet, was, wo die Grundproblematik liegt oder wo immer, ja, wo sind die Hauptfragen eigentlich? Was beschäftigt die Leute eigentlich?
Ja.
So, weil, keine Ahnung, ich kriege das irgendwie natürlich durch meinen Job irgendwie immer auch, ist alles subjektiv, klar, aber aus der einen Seite mit und deswegen auch voll spannend, fand ich, genau.
Ja.
Und ich muss auch sagen, habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, ich fand auch deine Storys immer die Ratespiele. Welches Modell ist es? Hat mich auch schon richtig oft gefickt, muss ich sagen. Sag ich schon mal Hardcore daneben, aber gerade letztens, wie gesagt, bei dieser einen roten Jackson, habe ich innerhalb von einer halben Sekunde, war mir klar, das ist nichts, was ich spielen würde.
Yeah,
aber richtig geraten.
Es soll ja auch sein, ich will die Leute ein bisschen fordern und das macht ja auch Bock. Und ich habe auch zu dir gerade auch nochmal gesagt, wenn ich selber die Quizze nicht machen würde und selber raten müsste, ey, ich hätte auch eine Fehlerquote, die wäre von anderen Sternen.
Ja,
weil es ist manchmal richtig schwierig.
Bei mir ist auch, glaube ich, 50-50, muss ich sagen,
ja.
Was ich treffe. Naja, genau. Aber mir ist halt aufgefallen, dass du halt ziemlich viel Stratocaster-Service hast. Und da muss ich immer sagen, Mensch, Paul, so viel Stratocaster. Dauernd jede Woche sehe ich dreimal Stratocaster. Ich will eigentlich auch mal, ich bin ja Junior-Fan. Und deswegen habe ich gemeint, mehr Junior. So, und dann dachte ich mir, geil, schreibe ich dich mal an. Und dann komme ich mal vorbei mit meiner Junior, weil wir haben letztens so viel drüber gequatscht.
Ja.
Und dann dachte ich mir, komm, wir können jetzt mal einen richtig subjektiven Vergleich machen,
ja,
was geiler ist. Weil ich bin kein Strat-Fan, ich weiß, du bist einer. Und deswegen können wir uns so richtig unpolitisch, unpolitisch sowieso, aber auch richtig schön subjektiv die Vor- und Nachteile rausarbeiten. Und am besten natürlich mit Sound.
Na klar, wir spielen auch eine Gitarre.
Ja, jetzt gleich das erste Ratespiel. So, jetzt kann man schon mal raten, was ist es?
Genau, was war das?
Ja, aber jetzt gebe ich dir erstmal diese Gitarre.
Okay, sollen wir uns einen Timer stellen, Tom? Oder
ja,
machen
wir müssen auf jeden Fall einen Timer stellen. Weil die letzten Mal haben wir uns hier 3,5 Stunden verquatscht. Paul hat gesagt, er hat keinen Bock, abends immer so lange hier zu sitzen. Wir machen jetzt 59 Minuten.
Genau, und zwar 59, genau, wegen deiner Junior, Baujahr 1959. Und deswegen gibt es ab jetzt natürlich mit der kleinen Amoderation 59 Minuten Strat und Junior.
Les Paul
genau,
Junior.
Ganz genau, der Single Coil und P90-Vergleich. Es läuft, die 59 Minuten. Ich muss dazu sagen, der Tom hat natürlich hier seine geile All Original 1959 Les Paul Junior mitgebracht. In TV Yellow, ne?
Ist richtig, das,
ja,
ist ein TV Yellow, genau. Hat so ein schönes Tortoise-Pickup und genau, ein P90, natürlich ein Volumen und ein Tonpoti.
Ja.
Und ansonsten tatsächlich vom Hals, es gibt anscheinend, ich habe die mal bei Guitar Point ja gekauft und die haben gesagt, geil, da gibt es einen UV-Scan, da gibt es auf jeden Fall keinen einzigen Riss, wurde nichts geklebt, auch die ganzen Stimmmechaniken und so hat es das Original. Ich konnte damals nicht vorbei, du hast schon rausgefunden, das sind relativ dicke Frets.
Ja.
Und auch finde ich ein ziemlich dicker Hals und
ja,
das ist schon tatsächlich, als ich das erstmal in der Hand hatte, habe ich gemerkt, okay, dicker dürfte nicht sein, aber mir liegt es tatsächlich ziemlich gut.
Ey, ist aber auch kein Baseballschläger, also mir gefällt es richtig und die hat richtig Sound, dann finde ich richtig geil.
Jetzt war ja dann auch so. Aber jetzt müssen wir fast ja schon erstmal auflösen, die Gitarre, die wir gerade eben gehört haben, war natürlich die Stratocaster.
Genau, in der klassischen Farbe, das muss ich noch ganz kurz sagen, weil du meinst, ich bin ja so ein Strat-Fan, bin ich auch, aber die ist ja jetzt nicht aus meinem privaten Fundus, sondern ich habe mir jetzt hier einfach eine Kundengitarre geschnappt, die ich hier rumfliegen habe. Und dann ist eine Made in Japan, Blackie, weißes Pickguard, Maple Neck. Ja, ich glaube irgendwann so 80s würde ich jetzt fast mal sagen, weil ich
habe doch schon so alt.
Ja, also ziemlich sicher 80s oder 90s, also early 80s, nee, late 80s, early 90s.
So. Ja, weil da muss man ja sagen, das gibt ja dieses Gerücht, dass gerade da die Japan-Varianten aus der Zeit ja doch sehr gut auch sein sollen.
ist sie, bis auf die Tatsache, das meine ich gerade, und das habe ich schon bei mehreren Japan-Dingern gehabt, also die ist, also Gewicht ist richtig cool, Trem ist der letzte Schrott, also wirklich ist so gut und günstig Trem.
Das seht ihr jetzt nicht, aber man muss auch sehen, da geht schon der ganze Lack
von den
Reitern ab.
Das ist halt einfach... Genau, ist einfach nur irgend so eine Legierung, den Trem-Lock siehst du jetzt nicht, aber das ist dieser schmale, der bei den Squire-Dingern drauf ist, so, das ist eigentlich Squire-Hardware, das wird verbaut, auch die Mechaniken ist auch so Uhr.
Ja.
Aber trotzdem...
Keine Markensachen.
Genau, der Prall ist sogar auch wiederum, das ist, also genau, da fand ich auch so ein bisschen prall, ist eigentlich... Made in Japan, ziemlich sicher, aber wird trotzdem nochmal mit Made in USA, glaube ich, gestempelt. Ich meine, weil es ist trotzdem ein Japan-Ding, die dann wahrscheinlich in den USA nur zusammengeschraubt worden ist, aber in Japan gefertigt worden ist. Naja, aber das ist jetzt die Referenzgitarre für heute, weil ich habe zwar Strats, aber die haben alle Hamburger. Und sogar Fishman Florence aktive.
Wow.
Also ja.
Also ich meine, der Vergleich ist ja absichtlich jetzt auch, es ist ja so ein, ist es ja, wie sagt man da, das Rennen ist ja nicht gleich auf und das ist, das meinte ich davon, dass es eben halt eigentlich unpolitisch ist und deswegen eigentlich auch nicht ganz korrekt, so wie man, weil man, wir vergleichen jetzt hier quasi eine alte Gibson Junior und mit einem P90, der bekanntlichermaßen einen ziemlich hohen Output hat, aber auch ein Single Coil ist.
Ja.
Und natürlich jetzt eine andere Gitarre, die 3 Single Coils hat, aber wir könnten mal auch, wir werden, ja, das muss man ja natürlich auch sagen, Tonvielfalt, klar hat die Strat da und viel mehr Möglichkeiten, gerade durch die Phasenlage von 2 Pickups, was man da machen kann.
Exakt.
Diesen typischen glockigen Sound, aber man könnte dann auch sagen, ja, man vergleicht die Neckposition. Und dann wird es ja trotzdem was ganz anderes sein. Aber darum geht es ja auch. Das soll ja genau das auch sein. Sollen ja die Unterschiede auch rausgearbeitet
natürlich,
werden.
Natürlich, das ist heute
weil die, ich
das
bin natürlich die These. Ich bin ja Verfechter von einem Single-Coil-Rhythmus-Sound, weil ich bin Rhythmus-Gitarrist und auch wenn Paul gleich mal meine Gitarre spielt, wird die auch ganz anders klingen, weil es kommt auch immer noch drauf an, was man in den Fingern hat. Bin ich ja auch kein Virtuose, muss ich sagen.
Ey, bin ich, also ich werde gerne ein bisschen eingerostet. Ich muss natürlich jetzt, muss man hier noch nicht live spielen, aber mein Gott, muss man sich gleich vorbereiten. Ich
darf ja, das ist das Ding,
das ist ja das
live spielen kann man mit beiden.
Ja.
Aber so wie kommen wir, erstmal, Leute wollen was hören, ich nämlich auch.
Was soll ich denn? Was
ja, also genau das nämlich fand ich mal ganz geil. Wir haben uns jetzt nämlich, mussten uns gerade auch auf eine Gain-Stufe einigen, weil Paul meint, er kann nur mit 1 Milliarden Tonnen
Gain,
also
genau, ein bisschen
11 hoch 11 spielen. Und ich bin der Meinung, dass man, ich durfte wenigstens schon auf den Vintage-Mode schalten und nicht auf den High-Gain-Sound.
Und du hast, glaube ich, schon wieder ein bisschen Gain rausgenommen, Tom. Das macht
ja, natürlich habe ich das, aber lass das verfälscht zu sehen.
Du hast ja recht.
Ne? Sustain. Das, Sustain genau, kommt aus den Fingern und aus dem Instrument.
Ey, nicht da gebe ich dir recht. Und wir, ist ja kein Show-Off hier, was wollen wir ja auch nicht haben. Ne? Yeah. Ist ja quasi einfach nur so ein bisschen den...
Ja, aber was das finde ich da schon mal ziemlich schön auch natürlich... Dass man sich halt auch jetzt in der Gain-Einstellung. Lass mal einmal Vollgas hören und dann mal von unten nach oben.
Oder? Halt eingefadet.
Hat man gleich gehört, der Pickup springt ein bisschen an. Der hat es so ein. Der hat so eine Stellung. Dass, ich weiß immer nicht, ob das aged ist sozusagen. Also einfach eine.
Was meinst du?
Achso, du drehst jetzt schon mal eine, sagen wir mal, von 10 auf 11 oder von 1 auf... Ah ja,
und jetzt dann, okay, dann fängt gleichmäßiger. Er an zu
kippen, ist die Logarithmik, aber die wir vorhin war, genau.
Ja.
Der springt dann so an.
Genau, also ist wahrscheinlich... Oder
vielleicht linear sogar, weiß man nicht.
Ja? Das Ding ist ja, hatte ich heute mit dem Kunden auch eine Diskussion gehabt, von wegen hier, dass ein Volume-Regler manchmal erst ab einem gewissen Punkt greift.
Ja.
Ist wohl so, schönen Grüße an Markus Becker, da hat nämlich der mal mir auch mal mitgeteilt. Und unser Gehör funktioniert prallerweise logarithmisch.
Immer.
Immer.
So, alles, ne? In der Natur ist logarithmisch, außer das, was der Mensch draus macht.
Genau, wir wollen aber ja trotzdem beim Volume-Poti eine lineare Regelung natürlich haben, so, ne? Wollen die meisten, so wenn du das schön einfadest. Ich glaube nicht, dass die einen Volume-Kondensator drin hat, das glaube ich nicht. Also,
nee.
Das kann aber natürlich sein, dass die echt ein logarithmisches Poti auch
haben wollen. Ja, weiß man nicht. Also manchmal, man kann ja anscheinend anhand der Poti-Werte, ob das man ganz oft übernimmt, sind die A sind logarithmisch und B sind linear. Manchmal gibt es so eine Stempel, passt drauf. Aber ich finde auch, kommt auch immer drauf, man gewöhnt sich auch dran und dann dreht man es halt so auf, wie man es braucht, aber ich finde halt, manche sagen, ja, der ist ja ein bisschen, der geht schon sehr schnell hoch, gerade zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich auch viele Potis bei Linkshänder-Gitarren umdrehen muss, die Polarität, merkt man das, dann natürlich, dass zum Beispiel im letzten Weg immer halt gar nicht mehr so viel passiert und das möchte man doch gerade, wenn man mit dem Finger so ein bisschen Tremolo Sachen spielt und ich weiß von ganz vielen Stratocaster-Spielern, dass die immer den kleinen Finger am Volumen-Poti haben,
klar.
Ist schon deren der ein Griffding, ja. Und das ist das zum Beispiel, worauf ich überhaupt nicht klarkomme, ich drehe den immer direkt runter bei meiner Handstellung. Ich komme dauernd dran und dann ist der weg runtergedreht. Das ist, also ich mache die immer aus, bevor ich mir. Aber lass doch mal ein bisschen was hören. Ein bisschen in der Mittelstellung. Ja.
Achso, du meinst die. Ja, immer automatisch immer runter. Dann ist ja der klassische Strat-Sound. Das ist ja immer die
Play. Ja, genau. Position, das ist so Corey Wong.
2, genau, ne? Oder 4. Ich bin
ja, aber dann lassen wir es in der Neckposition vielleicht vergleichbare. Witzigerweise, Kodel sagt, der hat ja früher auch ganz viel Stratocaster gespielt und hat immer jetzt noch ein paar gute und nimmt die ins Studio mit. Der sagt, Hosensound ist immer Neckposition und Mittelstellung. Immer dann Neck und Hals gleichzeitig. Das macht er ganz viel für so Lead-Sachen.
Was?
Und dann. Hier nicht, das ist ja wieder die vierte Position.
Also eins
und dritte
zwei.
Position, genau.
Also die mittlere. Also einfach nur einfach der Hals und der Single Chord.
So, und das ist es hier so. Hier, was ist das? Genau, von Bonnie und Clyde. Das ist genau. Das ist vom Spiel.
Ja, natürlich.
Der Straße. Genau, also. Genau, und dann für Rhythmus-Sachen spielt er genau immer halt natürlich Neck und dann macht er für ganz viele Leads auch und macht er halt dann bei Bonnie and Clyde. So, das ist so, also den Sound, den höre ich tatsächlich seit 96 oder wann der Song rauskam. Auch von den Live-Platten war das schon immer so, ja, das klingt wirklich voll nach dem und das ist, weil der einfach nur diese beiden Stellungen spielt, dann bei so einer, mit seinem Strat. Und das hat er jahrelang auf den alten Platten in den 90ern gemacht, weil da halt eine Strat-Phase war.
Ja.
Und das muss ich sagen, fand ich ganz interessant. Aufgrund dessen habe ich mir tatsächlich dann auch mal, nachdem ich eben halt drei Juniors und eine Telecaster habe und dann immer sehr viel Single-Coil-Sound hatte, hatte ich mir auch mal, habe ich ja schon mal erzählt, so eine hier diese Agent Reverend.
Ja klar, die Double Agent.
Double Agent, ja, genau. Ja, Gott. Ich kann schon wieder Agent Orange sagen, so ein Blödsinn. Die mal gekauft, weil die eben halt auch mal ein P90 im Hals hatte, was ich bis jetzt dazu noch nie hatte, und aber halt mal ein Humbucker im Ding. So, weil das tatsächlich, und der haut dann halt richtig Verzerrung drauf und hat, und das sind seine Lead Sounds für so die ganzen tragenden Melodien in den Songs. Mhm. So wie beispielsweise, ja, was auch bei dem, keine Ahnung, bei dem, was diesen Hosensound so auch gemacht hat. Klar, wenn er ein Solo spielt, bleibt er auch auf dem
Bridge Pickup, so klar.
Das muss ich sagen, das finde ich auch typisch Stratocaster, dieses schnalzige, der hat so eine Mittenblase. Das ist auch typisch Strat, finde ich theoretisch, ist halt ein markanter Sound, setzt sich dementsprechend auch durch. Ist aber nicht so meins, muss ich sagen. Aber für so Rhythm-Sachen. Ist das natürlich ein volles Ding. Ja. Setzt sich das halt gut durch.
Nee, hat sie nicht.
Ach, Tonpoti sind da raus.
Nee, Tonpoti ist ja, also die ist klassisch gewired quasi, dass Bridge Pickup völlig raus aus dem Ton ist und die beiden Tones echt nur für Mitte und Neck
laufen. Ah, okay, das hätte mich nämlich auch interessiert.
Ja.
Wie die nämlich klingen, weil das ist nämlich, wenn wir gleich mal die Junior anschmeißen, ist das nämlich voll das Sahne-Feature.
Ja.
Hat einen extrem weichen Tonsound. Ja. Man muss sagen, auch bei offenen Akkorden, jetzt hier bei diesem Japan-Ding, bei der Strat, kommt doch echt die ganze Seiten sehr durch. Wir haben schon gesagt vorhin, die Pole-Pieces sind gestackt.
Jo.
Und bei der G-Seite, ja, ganz schön nah dran. Und deswegen auch da eine scharfe Mittenbetonung. Junior. Erstmals.
Da wolltest du hingehen. Tom, wolltest du gerade strattmäßig, weil ich schon so lange gewöhnt
habe. Muscle Memory.
Ja.
Hat schon noch ein bisschen mehr
die Gain. Also die zum Schluss aber.
Und gut, vor allem das, nachdem es da jetzt schon lange so steht. Das bisschen, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen P90 und dem anderen Single Coil, wo die einfach noch ein bisschen mehr Output hat. Also ich habe mir auch mal von jemandem sagen lassen, hier, Kloppmann hat nämlich gemeint, Andreas Kloppmann, Pickup-Bauer, dass zum Beispiel der, auch bei Pickups, der Ohmwert, also der Widerstand, die Impedanz letztendlich davon, gar nicht so eine große Aussage hat, wenn man das mal messen möchte. Es gibt da doch irgendwie ganz viele andere Faktoren, was Drahtstärke, Wichtungszahl und gut, beeinflusst natürlich auch dann den Widerstand, aber man darf sich nicht nur daran orientieren, dass es eine High Output, nur weil der Ohmwert auch hoch ist, dass dann da auch der genauso heiß ist sozusagen. Aber dafür, dass hier bei der alles original ist und so lange. Gut, kann man natürlich auch reinigen, so ein Poti, aber edel, würde ich sagen. Und diese einzelne Seite. Nicht so schmalzig bei einer A-Seite. Und hat da eben halt mehr diese charakteristischen Low-Mids eher. Ja. Wo die Strat immer so High-Mids hat und deswegen so schnalzig.
Ja.
Twangy wird, wenn man so möchte. Hat die dann natürlich eher mehr diese. Bisschen was sehr Gieriges, was wahrscheinlich irgendwie viele Leute, glaube ich, wenn man die alleine hört, in so einem Soli oder in so einem Lead-Mode voll gut durchlässt. Wenn man jetzt mal diese Bonnie und Clyde-Melody spielt, wenn. Natürlich, der Ton steht ganz anders, hat nicht diese glockige Textur, würde ich sagen.
Nö, aber es klingt einfach irgendwie auch ein bisschen, also ein bisschen wärmer, muss man dazu sagen.
Ja.
So, das macht die, aber ey, soll ich dir ganz ehrlich sagen, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich mir die Aufnahme nachher anhöre, du hast das jetzt quasi einmal auf der Strat gespielt, einmal auf der Junior gespielt. Da liegen auch, also ich weiß nicht, ob da Welten zwischenliegen. Das muss man auch sagen, so, ne?
Ey, am Ende sehe ich da auch, dass die Performance das total überspielt, nämlich auch. Also, wenn. Ich glaube, du kannst auch mit deiner Scheißgitarre eine geile Show spielen, keine Frage, und ein geiles Solo und du kannst die dann natürlich auch total schreddern.
Ja.
Jo, aber das hatten wir beim letzten Talk nämlich auch schon. Auch das ist total egal, ob das jetzt vergleichbar ist oder nicht. Es ist nämlich arschsubjektiv. Und wenn der Gitarrist der Meinung ist, er kann mit dem Modell aufgrund der Halsdicke, der Seitenlage, des Gefühls, das ihm gibt oder die Aufteilung von der Hardware besser spielen auf dieser Gitarre als auf der anderen, dann ist das das ausschlaggebende Element. Und das denke ich auch mal, wenn mich viele Leute fragen, hast du mal eine Pickup-Empfehlung oder hast du, weiß nicht, was spielst du denn, findest du das geil? Ich muss sagen, ja Mann, ich gucke natürlich auch bei anderen, was die so spielen und lass mich davon beeinflussen, aber am Ende musst du das selber rausfinden. Das ist das Allerwichtigste, dass die Leute sich die Zeit nehmen, sich mit ihrem Instrument auseinandersetzen und dann sagen, macht es dir an, macht es Spaß oder nicht? Dazu muss man natürlich auch mal was anderes spielen, um zu wissen, ach ja, vielleicht ist der Unterschied ja gar nicht so riesengroß.
Ja.
Ich bleib stick to my classics.
Ja, genau.
Aber zum Beispiel, da es eben halt um Subjektivität geht, ist das natürlich mal ein Powerchord, den die Strat natürlich nicht so machen kann. Hier merkt man, dass die Eingangsstufe vom Amp direkt viel mehr komprimiert. Und ist natürlich was, was im
lass mal den AV-Palett, ne?
Was auch im Punkrock auch viel kompensiert.
Ja, fehlt einfach was, ne?
Siehst du, deswegen muss ich immer mit ein bisschen weniger Lead-Sound spielen. Zum E runter. Ja, dann machen wir nochmal
zum. Aber wenn ich jetzt, guck mal, wenn ich jetzt Neck zum Beispiel nehme. Klingt das schon, geht das schon mehr wieder in die Richtung?
Interessiert mich auch, direkter Vergleich vom Riff her, auch bleiben wir dabei.
Jo.
Ja, aber auf jeden Fall.
Wahnsinn, ne?
Mehr Bass auf jeden Fall. Was da der Half-Pickup macht.
Da muss man, das ist ja dann geil jetzt daran, ne, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, weil ich zocke jetzt hier bei den Neck und bei dir ist ja trotzdem der P90 einfach noch in der Bridge-Position, ne? Wie ähnlich die aber trotzdem irgendwie klingen. Also ist, ne, und da hat man eigentlich ein anderes Schwingungsverhalten, darf man ja auch nicht vergessen, so gerade hier oben ist natürlich viel mehr Seitenabnahme. Dann sofort wieder, wenn du auf Bridge dann gehst, ist wieder der Eierschneider-Effekt.
Man muss auch sagen, dass natürlich auf der Halsposition, wo die Stratocaster jetzt natürlich dann den Pickup hat, ist dann auch der hat die Saite eine größere Amplitude, schwingt mehr, hat also mehr Bassanteile, größere Schwingwellen. Und das könnte man mal messen. Und bei der Junior ist natürlich der Abstand vom Steg, würde ich mal sagen, könnte ein bisschen mehr als ein, was sind das vielleicht, ein Inch ist 2,5 cm, könnte man nachher auch mal messen. Aber ist auf jeden Fall, ja, es war wahrscheinlich, können wir mal dran halten.
Was meinst du denn jetzt, der Abstand
vom Steg zum ersten Pickup, zum Hals-Pickup, ist bei der...
Ist schon, obwohl...
Naja, der ist halt natürlich, der von der Strat ist natürlich schräg. Und es hat natürlich bei den Bassseiten ist der weiter weg.
Ja.
Aber trotzdem härter da natürlich.
Ja.
Aber was ich bei der Junior geil finde, dass ich halt, oder bei diesem Modell natürlich auch, dass die Seiten auch sehr ausgeglichen sind, weil es ist ja hinten ein großes Geheimnis, nämlich warum ich die mir auch mal von der Wand geholt hatte. Hinten das Stoptail einfach nur plain ist. So, da ist halt nichts irgendwie für die Intonation.
Gar nicht, also du hast halt, das ist ja eigentlich...
Der liegt ein bisschen schräg drauf, genau, mit den Mahnschrauben, es liegt ja schräg so, aber hat letztendlich keine einzelne Intonation.
Ja, aber
und auch hoch runter ist natürlich einfach an dem Tailpiece, ist halt da einfach fest dran. Da kann man nichts einstellen und man könnte letztendlich, weiß nicht, nur noch die kleinen Pole-Piece-Schrauben von den Pickups höher oder niedriger machen, um da natürlich ein bisschen auszugleichen. Die sind in dem Fall aber... sehr ausgewogen. Ich würde sagen, dass gerade auch D- und G-Seite ein bisschen entgegenkommen, aber letztendlich...
Ja, man könnte ja sonst ansonsten so Shims bestellen, dass man den, das ist ja so ein Dock IAP90, dass man den noch unterlegt, ne, wenn man das möchte, aber das muss ich mal festhalten für die Hörerinnen da draußen, das sieht man ja nicht. Man kriegt ja heutzutage bei Wraparound Bridges, kriegt man ja alle Versionen, dass man noch einzelne Seitenreiter dazu hat, dass die quasi einen anderen Anschlag haben, dass die Intonation einigermaßen stimmt. Aber das ist einfach nur ein Stop-Tail-Piece, wo zwei Magenschrauben noch hinten drin sitzen, damit man einigermaßen die Intonation einstellen kann. Aber eigentlich ist ein Stop-Tail-Piece.
Ja.
Also es ist keine... Also
dafür ist die erst, finde ich mich, die sind die Seiten sehr ausgeglichen. Hier ist bei dem E-Akkord. Finde ich, hört man alle Seiten sehr schön raus. Ja, das fand, hat mich davon auch total überzeugt. Und fand ich auch sensationell. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, das ist einfach nur ein Stoptail-Piece. Das hat mich schon immer fasziniert. Weil ich hatte nämlich eine andere Junior, bei der war das die Hölle, da das hinzukriegen. Und auch diese hier einfach intonationsmäßig. Das ist D. 12. Bund.
Jo.
Weiter geht's auf der D-Seite nicht und da sind wir richtig bunt rein. Mhm. Intonation top.
Ja.
Gerade bei der so einer G-Seite jetzt mal vielleicht auch. Also hier auf der E-Seite beim allerhöchsten Bund höre ich gerade E-Seite leer. 12. Jetzt noch? Jetzt wird sie gerade da ein bisschen flat. Also eigentlich hier erst, was ist das hier im 18. 21. Bund ist die bisschen flat,
ja.
Aber das ist ja wohl total vertragbar. Das kann man ja natürlich mit Fingerdruck, bisschen Vibrato.
Natürlich.
Wird das ausgeglichen, aber ansonsten, das hat mich total fasziniert. Und wie gut man die. Du darfst auch gerne nochmal spielen.
Ich will einmal hier, das ist ja
selbstverständlich.
Die hat ein gutes Gewicht. Aber die Haptik ist ganz geil. Also man merkt schon, normalerweise, dass du bei der SG hast, dass die extrem kopflastig ist, ist die gar nicht, ne?
Hat natürlich auch ein bisschen dickeren Body, klar, hinten mehr dran, deswegen ist das Gewicht.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, also natürlich, gerade wenn du die mit Gurt spielst, im Stehen ist ja auch nochmal so eine Sache.
Ja, guck dir halt mal an. Die ist ein bisschen daneben, aber gut.
Ist auch so ein bisschen scharf gerade.
Das stimmt.
So, spiel das gleich jetzt noch mit dem Tonpoti zugedreht. Sahniger Sustain. Ja, oh, gerade in den hohen Lagen, es steht richtig. Könnte man eigentlich auch richtig gut zum Synthesizer-Sample auch nehmen. Nee, ohne Ende Sustain. Also gerade wie lange das oben hält, finde ich auch geil.
Vor allen Dingen, das ist auch fast, als ob du ein eingebautes Fass dabei hättest. So, ne? Also weniger war eigentlich mehr Fass, das ist eigentlich so das Ding.
Ja, genau.
Falsch.
Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, aber was ich aber das ja, gerade ja,
doch, mega, das, ja, super. Finde ich auch, gefällt mir. Finde ich richtig geil.
Und gerade diese stufenlose Roll-Off von den Höhen in dem Tonpoti, weil ganz, wir hatten da schon mal drüber geredet, dass...
Hast du im Podcast mal...
Das ja, dass ich ja, das ja, eigentlich beim fast meinen allen immer rausbaue,
ja,
weil ich da keinen Bock drauf habe und auch bei meinen anderen Gitarren. Auch da kommt es auf die Qualität des Potis und des Kondensators und auch auf dessen Wert natürlich an,
ja,
wo der zumacht. Und gerade der Kondensatorwert sagt ganz oft so viel darüber aus, wo ist die Resonanz.
Ja.
So, wenn du den jetzt ganz zudrehst, wenn du den Ton zudrehst, genau, nur den, dann hast du natürlich so eine kleine Anhebung. Das ist die Resonanz. Die ist typisch bei Filtering oder bei Equalizer.
Ja, genau.
Und das betont nämlich sehr. Und spiel das Riff mal weiter, ich dreh langsam auf. Jetzt finde ich das wieder auf.
Ja. Boah, da kriegt mich ein bisschen. Jetzt habe ich Bock, jetzt mache ich richtig Bock.
Ja, weil er das so sahnig ist und dadurch halt auch...
Ja, sorry, ist dein Instrument.
Also, nein. Und halt auch diese, wie gesagt, dieser Sustain, also klar, wir fahren jetzt hier schon ein relativ heißes Vintage-Brett.
Wir können auch ein bisschen mal rausnehmen.
Ja, mach mal kurz mal für den Gag mal ein bisschen weniger. Weil dann auch da machen sich die Unterschiede... So, jetzt bin ich Gitarre was auf, viel weniger Brummen.
Ja, das stimmt. Oh, warte, da musst du einmal, komm mal ran, da musst du die Leute mal vorführen. Was Licht ausmachen kann, ich drehe nochmal voll Gain rein.
An der LED-Lampe ist das?
Ah, stimmt. Da passiert
doch, nicht so viel. Hat auch eine elektromagnetische Strahlung.
Aber auch nicht so.
Nee.
Ah, könnte mehr sein. Hätte ich jetzt mehr mit gerechnet.
Hätte man das mal in den 80ern gehabt, dann hätten einfach extrem viele Gitarrenbrummereien und diese Lösungen dazu wären vielleicht gar nicht erfunden worden.
Möglicherweise.
Weil für ein P90 ist die. Ist das Rauschverhalten.
Das ist ein P90. Also es gibt welche, da fliegen die, also da fliegt ja alles weg. Das ist Wahnsinn. Wirklich.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal interessant, warum Brummen Single Coils, also die nur eine Spule haben, mehr als Pickups, die zwei haben. Und der Humbucker sagt schon im Namen, Hum ist das englische Wort für das Brummen.
Ja.
Und ein P90 hat nur eine Spule, genauso wie die Single Coils von der Strat. So, und die sind natürlich dadurch anfällig für elektromagnetische Einstrahlung, die ja überall in der Stadt ist, sei es von Hochspannungsleitungen oder von unserem Telefon. Oder
ist
auch
einfach
so
Schmutz, der in der Luft ist.
Genau, der Glühwendel, der Draht aus der normalen Birne, das ist ja das, was du gerade nämlich auch provoziert hast. Das sendet alles eine elektromagnetische Strahlung aus. Die fängt sich die Spule ein und gibt die, und der Verstärker verstärkt das.
Ja.
Und gerade auf Bühnen, wenn da der Strom rechts, links, gerade bei diesen typischen alten Paar 64 Lampen, also diese klassischen Rock'n'Roll Aluminiumlampen, die man auch so von Konzert kennt, die, gerade wenn die gedimmt werden, dann gibt es nämlich einen Phasenanschnitt in der Stromversorgung. Und wenn man dann auf der gleichen Stromphase ist wie der Lichtstrom mit der Backline, dann holst du dir natürlich da über die Modulation aus dem Stromfeld dann extremes Brummen rein. Und dann haben Leute nämlich ganz schlau, wann wurde der Humbucker denn wohl erfunden eigentlich? Das könnte auch schon 60er, muss ja schon sein.
Also der
50s glaube ich noch nicht.
Man sagt ja, der Urvater des Humbuckers ist ja eigentlich Seth Lover. Deswegen gibt es ja von Seema Duncan immer noch mal, also der SR1 ist ja quasi dann der Puff, der Urhambacker schlechthin. Und dann gibt es noch mal die Seth Lover Variante, die dann nicht gewachst ist. So, die dann wirklich auch, wenn du da zu viel Geld hast, dann ist das Ding auf Fieben bis zum Gehen nicht mehr.
Ja, das mit dem Wachsen ist auf jeden Fall auch nochmal super speziell, genau.
Ich gucke mal.
Aber gibt ja auch dieses Klicken in den Dingen, aber das wäre vielleicht nochmal was für einen eigenen Podcast, dann müsstest du wirklich mal einen Talk mit dem Kloppmann machen, das wäre wirklich richtig
interessant. Ey, gerne, ich habe heute Kloppmann Pickers verbaut.
Muss ja, mal geil.
Ja, ein ganzes Set.
Ja, der hat nämlich auch richtig geil, immer wenn er einen Picker baut, so, der checkt er nämlich natürlich auch aus, der baut nämlich auch so Dummy-Coil-Spulen, das kann man zum Beispiel bei Single Coils gut machen, da baut man einfach nochmal einen Pickup-Spule unter das Griffbrett, also nicht Griffbrett, unter das Schlagbrett und verkabelt das dann quasi invertiert, also phasenverdreht um 180 Grad ein und dadurch kann man zum Beispiel einen Single Coil Sound haben, der aber brummfrei ist. So, nochmal zu vorher, was macht das brummfrei? Beim Humbucker ist es dann die zweite Spule, die auch phasenverdreht geschaltet ist, sodass die äußere elektromagnetische Strahlung auf beiden Pickups ankommt und sich durch die Phasenverdrehung auslöscht und das im besten Fall das Ursprungssignal sogar noch verstärkt.
Ja.
Das ist nämlich eigentlich auch der Gag bei symmetrischer Leitungsführung, bei Unterschied zwischen XLR, also oder einer Stereo-Klinke und einer Mono-Klinke. Und Gitarren ist natürlich Telefontechnik und da kommt ja auch der Stecker und der hat eigentlich nur zwei Pole, einmal die Masse.
Genau, Tipp.
Und hier den Tipp, genau. Da kann man natürlich auch immer, aber da das so ein geiler Stecker ist, finde ich ja auch, hat es ja schon immer kreativen Anwendungen auch gehabt.
Na klar.
Rein, rausdrehen.
Ja, hier, nimm zum Beispiel Tom Morello von Rage. Hat da, genau, zum ganzen Song drüber mitgebracht, also einen ganzen Solo mitgebracht.
Ja, ne? Voll. Hat er auch mal gesagt. Er hat aus Versehen mal auf sein Gitarrenkabel getreten, hast das Ding raus, hat es wieder reingesteckt und dann hat sich genau dann halt
Der Stutter-Sound hat das ja auch oft an die Seiten auch da noch dran.
Ja, der hat sich hier vorne einen Killswitch eingebaut, indem er halt, deswegen spielt er halt, das ist so auch über Kreuz, kann der halt hier so...
Hier ist ja der hier bei Neue Enemy zum Beispiel, dass er dann quasi eigentlich nur die linke Hand laufen lässt und macht den Rest dann immer dit.
Genau.
Das ist die rechte Hand quasi, die über den Toggle dann geht und ein Pickup ist zu, der andere ist auf und dann hast du quasi den Killswitch-Effekt nämlich dann da drin.
Und deswegen ist Tom Morello tatsächlich auch ein einflussreicherer Gitarrist, als man eigentlich denkt.
Ey, total.
Ich meine, wir sind beide mit dem aufgewachsen, als Rage Against the Machine rauskam, eine ganze Generation, klar.
Ja.
Aber das war trotzdem, das war zwar frisch und neu, aber nicht nur, dass die Band so super tight gespielt hat, dann Zack de la Rocha natürlich auch tierische Texte drüber hatte und die ganze Band eine riesen Energie, das ist die eine Sache. Nee, er ist wirklich auch echt noch ein, er hat eine ganze Technik also total neu gemacht. Dadurch, dass er dann auch so seine Dead Notes oder diese Kill-Switch an- und aussächtigen mit dem Wah-Wah noch moduliert und da eben halt die Frequenzbereiche da eben halt hervorrufen können. Das ist ja diese Das hat er dann ja einfach echt rausgearbeitet. Aber was, genau, wir hatten ja ein bisschen Gain runtergedreht und da merkt man halt auch, gerade bei Clean-Tönen finde ich nämlich auch, bei vielen E-Gitarren, die man halt nicht so viel Verzerrung haben, und wenn man so lagerfeuermäßig spielen würde, dann sind die ja ganz oft so, ah ja, scheiße, die G-Seite ist sehr laut, die D-Seite ist laut. Das könnten wir nämlich auch gleich mal machen. Mit der Strat würde mich mal da interessieren, wie ausgeglichen die da nämlich ist. Und ich finde nämlich, dass auch das DI-Signal, also das trockene Signal, von der, was aus der E-Gitarre rauskommt, eben halt hier mit diesem Pickup irgendwie ausgewogen ist. Also hat auch so eine Mittenabsenkung, wenn man jetzt wie so eine Wanne sozusagen, Bassbetonung. Und Höhen geht aber in der Mitte, ist ein bisschen weicher. Mhm. Und für den kann man halt auch sehr crunchy, clean gut mit den spielen. Das stehe ich ja zum Beispiel darauf, dass man halt gerade bei einem Crunch-Sound auch mal so Dur-Terzen oder Moll-Terzen, je nachdem, dann nochmal rausarbeiten kann, dann hört man die nämlich nicht. Zurück zu Strat.
Zurück zu Strat.
Mach mal ein bisschen leiser und genau, bleib mal bei der Halsposition. Das werde ich niemals in meinem Leben richtig im Zweifelsfall kriegen. Beim Neck, genau. Ja. Und versuch mal so lagerfeuermäßig bei halb aufgedrehten Poti zu spielen. Stehposition. Also da knatscht die dann so.
Ist wirklich so, schön.
Dafür geht es dann wieder. Dun, 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 dun. Aber man muss natürlich sagen, gerade, weiß ich, wer ist für dich der größte Strat-Gitarrist, Virtuosi?
Michael Lennau.
Aha. Okay, viele würden wahrscheinlich auch so Clapton sagen.
Ja, hau rein. Also bei Clapton nicht völlig raus. Sorry.
Okay.
Also
wir dürfen ja über Subjektivität.
Nicht zu seinen Lebenswerken, Gottes Willen, aber bei Clapton schlafe ich jedes Mal ein. Also ich finde das Crossroads Festival, was der ins Leben gerufen hat, finde ich ziemlich geil.
Ja. Keine Frage. Kulturelles Erbe von dem ist ja nicht von der Hand zu weisen. Auch sein Gitarrenspiel. Finde ich auch. Aber ich muss auch sagen, hat er dazu geführt, dass ich ihm halt auch gerade diesen Stratocaster hatte ich kein richtiges Vorbild, was das für mich irgendwie vorgemacht hat, als ich klein war. Da hatte ich ihm halt eher den Green Day, Billy Joe Armstrong,
ja, klar, das
Junior, Breiten.
Nee, hier nochmal.
Fuck. Ja,
da war, so, When I Come Around.
Ja, genau. Da spielt das Riff nochmal mit der Strat.
Fuck, Alter. Weil der im Fiss anfängt. Das macht mich immer kirre. So, jetzt hab ich.
Bist du ganz aufgedreht gewesen?
Ja, wir haben ja nur relativ wenig.
Ja, aber das ist mal jetzt mal direkt mal den Vergleich zur gleichen Riff. Das würde mich auch interessieren.
Mit P90, ne?
Genau.
Ja, okay.
Zurück zu Junior. Deswegen ist das Riff richtig gut, dass du das gerade rausgepackt hast.
Da hört man unterschiedlich Tag und Nacht so.
Erstens ja, ja. Das, weil genau das ist diese Bassanhebung, dieser P90 hat, was unten im Hals so komprimiert, wie so gerade Mutes spielen.
Ja.
Und das ist genau der Green Day Sound, den du auf der Platte hörst. Ist ja einfach nur eine Junior in einen Straight in Marshall 800 oder ein JMP, glaube ich, spielt der, oder einen modifizierten JMP mit der Vorstufe von dem 800er.
Mhm.
Und dann klingt das natürlich. Das Original direkt. Nicht? Und natürlich Hits auch natürlich. Also darf es auch gerne sein.
Hat der
Gitarrensound auch dazu beigetragen?
Was man aber mit Strat ganz gut machen kann, wenn man, also das ist ja, trotzdem ist ja eine Strat auch eine gern genommene Punkrock-Gitarre. Ist ja einfach so. Das ist ja,
voll, ne, weil es schrammelig auch war und auch immer günstige Modelle gab, was ich wieder leisten konnte.
Nee, fuck. Wie gerne nochmal. Da ist es. Von Millencolin, No Cigar. Yeah. Das war, wie ging das nochmal? Ich vergesse, es gibt's noch nicht. Wie ging das Riff nochmal? Da.
Ah ja.
Das ist dann wieder transparenter für,
richtig, ne,
für
und das mal auf
für eine Strat, wenn man das mal geübt hätte.
Weil da kommt eben halt der Anschlag durch, finde ich.
Jo.
War das hier?
Das ist hier quasi.
Ach hier.
Und jetzt noch genau. Ja. Klingt aber geiler. Ja, fuck, du hast recht.
Bisschen
ja,
steadier, ein bisschen komprimierter.
Ja, das ist schon. Ja.
Also. Aber je nachdem, voll. Also
ich bin voll ab mit der Strat, ey. Das kann man nur. Kann man nur Blues machen.
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt der Gag. Klar. Die Junior ist nicht umsonst ja voll des Punkrock Riffmonster auch geworden. Also gerade Also auch diese Version hier, Doppelhörnchen, TV Yellow, genau die Farbkombination, ist auch so, sagt man ja, das typische Johnny Thunders Modell. Mhm. Oder bei den Rolling Stones gab es da auch mal auf jeden Fall eine Phase, wo diese Gitarre eine ganz große Rolle gespielt hat. Und hat dann auch diesen Sound auch geprägt. Gerade Green Day hat natürlich mit seinen Riffs auf dieser Gitarre diesen Sound auch geprägt.
Ja, 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 ja.
Deswegen, die Gitarren kann man nicht eigentlich vergleichen, aber der Vergleich ist immens.
Total.
So, wenn du jetzt dann, wenn du sagst, okay, Blues.
Nein, ist ja
aber dann hast du natürlich da ganz anderes Spektrum, andere. Was auf der Gitarre, keine Ahnung, hast du einen Blues-Riff zur Hand?
Boah.
Ja, ich bin jetzt auch kein Blueser. Da, oder?
Aber oder so, natürlich oder so. Ein bisschen geiler gespielt,
ich
ne?
Kann natürlich, ich könnte den auch nur. Ja, dieses glockige.
Jetzt fehlt natürlich ein Wabber, ja. Ne, aber.
Ein Riff, genau, darf ich kurz die Strappe haben?
Natürlich.
Ein Riff, was ich auf jeden Fall, wo finde ich gerade, auch weil für den Sound, was du gerade gespielt hast, was immer gut geht, wenn man hier so. Zum Beispiel A hier hoch in den 10. Bund geht. 11. Sorry. Das ist natürlich schon für eine Strat sehr ikonisch, mal würde ich sagen, vom Sound her. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Riff auf der Junior klingen würde.
Ja, aber du hast jetzt auch, also wenn du natürlich mit dem Neckpicker spielst, ist das sehr, sehr ähnlich dann schon wieder so.
Richtig.
Ne? Das ist natürlich dann.
Deswegen, Variation ist da halt natürlich total möglich. Und hier klingt das dann direkt schon wieder ein bisschen nach Guns N' Roses eigentlich.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, 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 Slash, ne? Ja, das stimmt.
Ja, deswegen auch die Pickup-Konstellation natürlich hat auch seine Classics und deswegen ist dann auch eine klare Style-Frage. Also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, muss jeder selber rausfinden, auf was für Riffs er so Bock hat. Du kannst 100 Pro diese ganzen hier John Frusciante, ja. Red Hot Chili Peppers Songs einfach nicht unbedingt auf einer anderen Modell oder sag mal auf einer SG spielen, kannst du. Aber letztendlich, was macht dann den Unterschied? Naja, dass der Gitarrist, der Musiker mit der Gitarre, mit diesem Sound, was das macht, das Riff dem auch den Charakter gegeben hat, das rausgearbeitet hat.
Das ist ja, also wenn du Chili Peppers ansprichst, ist zum Beispiel, ich meine, einer von den neueren Songs, aber erkennst du. Geiler Strat. Geil, vor allem auch echt schwer zu spielen.
Warte, wie ging das denn noch?
Ja, die meisten Leute spielen halt immer so und die machen halt immer. Der strummt ja durch. Das ist ja halt geil.
Ja.
Der haut ja wenig, der macht ja wenig, kommt der mit dem.
Ach komm, kriegst du ja auch das Kabel?
Ah, verdammt, der ist echt einfach, der darf man nicht vergessen.
Da hörte ich die
ich glaube, der Rhythmus war nicht ganz richtig, aber das ist halt das ist trotzdem wichtig, dass man das...
Schon.
Und der Pro spielt natürlich halt immer nur... Und das ist falsch, das macht man nicht.
Gerade da die Dead Notes...
Genau, die sind einfach wichtig. So, und der Anschlag natürlich den Rest dann abzudämpfen, das muss man erstmal so machen. Das ist richtig geil. Richtig geil. Da ist er, genau. Genau so.
Natürlich viel mehr Sustain, viel mehr Ton,
genau.
Aber gut, auch eine andere Pickup-Konstellation wieder. Aber hier sind die Dead Notes.
Ja.
Gar nicht so möglich, diese.
Aber du machst das auch ganz geil und verschiebst ihn einfach. Das ist natürlich sehr, sehr clever von dir.
Ach so,
das
weiß ich ja.
Das hätte ich auch machen sollen.
Weiß ich, wie wenig. Nee,
das war gut. Er ist halt scheiße, ne? Ja. Ja.
Das war in der. Wie heißt aber nochmal in der Stegposition, diesen gleichen Riff? auch mehr Strat einfach.
Ja, ist so, ne? Aufs E wollte ich gehen, da ist er.
Tonika, genau.
Ja, ja.
Aber auch da muss man sagen, das ist halt einfach ein Riff auf einer Strat, für eine Strat geschrieben. Ja. Deswegen hat sich das bei uns auch so in der Hörgewohnheit eingebrannt.
Tele
das,
geht auf. Tele kann man auch machen.
Ja, genau. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf so einer Ibanez spielen würde, dann würde das vielleicht auch nicht diesen Charme haben. Und jetzt ist mir eine Sache gerade auch aufgefallen, die auch da, wo ich sagen würde, das ist eigentlich eher ein Fehler. Und Nebengeräusch, was produziert wird, ist das Schnarren von den Saiten an den Frets. Wenn du mal den Volumen runterspielst und spielst immer gerade dieses von... Hört man ja, ich habe hier auch so ein Fretschnurren. Da. Und jetzt nur mal, das H, die tiefste Saite. Das ist... Das Schnarren ist auch einfach Strat-typisch.
Na klar.
Und das macht aber gerade dieses Riff, diese Obertöne aus.
Aber die Leute flippen immer aus, weil die dann sagen, die Gitarre schnappen zu viel. Mach das weg, das geht nicht. Und ich denke mir so, wo schnappen die denn? Ist alles geil.
Ja, das hat meine Mutter auch gesagt, als ich früher mal Akustikgitarre gespielt habe. Bei dir schnarrt das immer so. Sollst du mal wieder üben? Nein, Mutter, das ist der Sound.
Das muss einfach... Oder hier, jetzt spiele ich immer bei Bene vor. Warte, hier nochmal. Das muss sich so anhören, das ist einfach
ja,
so.
Das ist das Schnappen von den
Bünden. Das muss so sein, das ist Rock'n'Roll.
Weil das geht an der Junior, bin ich mal gespannt, auch nicht so gut.
Genau.
Hä, Gott, nie gemacht.
Dann auf die Elf.
Na ja, Gott.
Dann auf die... Da ist er.
Ja, würde da nicht so funktionieren. Surf Sound hätte auf einer Junior wohl nicht erfunden.
Nee, da muss also dafür ist die Strat ja wiederum da so. Ne? Das ist ja, ich finde es also, das ist ja, ey, die Seiten sind natürlich jetzt hier völlig runtergerockt und die Seitenlage ist
auch. Aber das war doch bei den Leuten, die diese Riffs geschrieben haben, auch nicht anders.
Ach, natürlich nicht. Das ist doch völlig normal. Boah, wie wenig gern hier.
Ja, aber da hört man es halt. Und du darfst schon nochmal reindrehen hier. Gain rein.
Oh, hier. Und da ist er, der Fretbass. Aber ich finde den gar nicht schlimm. Also, weißt du, was ich meine? Also, der muss ja da sein. Der Fretbass muss einfach.
Eigentlich, Fretbass ist ein geiler Bandname.
Ja, ist so.
Oder, wenn nicht, wenn kein guter Bandname, dann wenigstens Albumtitel.
Fretbass?
Ja. Ey. Und wenn es fürs Album nicht reicht, dann wenigstens ein Songtitel.
Ich wollte mich anfänglich, als ich den Laden aufgemacht habe, habe ich die ganze Zeit über einen Shopnamen nachgedacht. Und da kam auch manchmal der Fretman.
Achso, ich dachte schon Fretbass
Aldrin. Fretman!
Fretman ist geil.
Das ist
sowieso,
richtig geil,
ja. Das liebe ich sowieso, genau. Dieses Bett dann aber, oder Fretbass Aldrin. Der das ist geil. Das ist ein guter Songtitel. Wenn nicht sogar ein Band habe.
Fretbass Lightyear. Ja. So, kann man da auch machen. Das geht doch auch.
Ja,
aber ganz ehrlich, ne, aber auch so typisch. Ich bin jetzt auch kein. Ich meine, Hendrix ist geil. Aber Strat ist einfach. Strat ist schon geil. Das kann man nicht mit der Junior.
Und, was man auch definitiv auch nicht kann mit der Junior, was mir beim Live-Spielen ganz oft auffällt, Junior ist ja eigentlich früher ein total günstiges Modell gewesen, weil ja das Billo-Modell
Kaufhaus getan ist. Ist eine Flanke letztendlich.
Hat sich aber, deswegen ist es ja auch nicht so, ist ja wie gesagt die Les Paul Junior, die kleine Variante vor der Les Paul, auch dementsprechend nie so richtig durchgesetzt.
Jo.
Bis auf so Johnny Thunders.
Ja.
Rolling Stones, Green Day gerade, genau, viel im Punkrock dadurch so. Ramones Sound, viele New York Punkrockers hatten halt diesen Sounds.
Jo.
So, und ich muss sagen, dadurch, dass der Body ganz gerade ist, bei der Strat hast du ja dieses...
Die schon Bellykarten zu Ort, ne?
Ja, ja, es ist immer geköpft weg und das liegt natürlich da ganz anders am Körper, auch immer halt hier mit der Rundung, den wo Arm der Arm aufliegt.
Klar.
So, wenn ich live spiele, ich hacke da immer relativ viel und ich schlag mir immer irgendwie hier den Unterarm, gerade an der Elle, wenn ich das hier mit Guss spiele, hacke ich mir das halt immer hier an. Und ich habe mir schon mal überlegt, dass, weil... Kommt dich da die ganze Zeit dagegen. Das hilft man mit der Strat nicht, also auch ein bisschen anderes, wie sagt man da, Spielkomfort sozusagen. Aber trotzdem ist es natürlich... Das ist natürlich einfach ein Rhythmus-Rock-Monster-Brett. Gerade im Punkrock sind natürlich die Mutes, spielen ja auch sehr gerne alle mit sehr viel Verzerrung.
Jo.
Deswegen hat sich auch gerade in der Kombination ja auch dieser Marshall 800 sehr durchgesetzt, weil dass du dieses... Das ist ja fast schon der auch der Bloodhound-Gang-Sound, ne?
Ja, stimmt. Ist, also,
na, fuck. Ja, das gab mal so eine Mischung. Er ist bei aller Rissen ja bei denen. So, ich glaube, Long Comes Mary gab es mal so einen Song. Oder, achso, The Roof und so.
Genau.
Nee, wie war's denn?
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich so ganz einfach, so typische G, C, D, ja, Tonika, Subdominante. Ja, genau. Naja, wie sagt denn die Uhrzeit? Haben wir schon die 59 Minuten
aufgenommen? Nee, wir haben noch genau, ganz genau noch 10,5 Minuten Zeit.
Was?
Um auch ein Resümee natürlich zu ziehen, weil wir haben jetzt hier, was halten wir für, oh, da, genau, das,
Das wäre auch was natürlich, hätte ich auch gerne mal gehört, wenn im halt, wow.
Ja.
Wenn man, fuck, wie heißt nochmal der ganze Roses-Songs, Sweet Child O' Mine.
Oh,
wie
natürlich.
Das auf der Julia, das kann ich nicht spielen, sowas hab ich nie gelernt.
Echt nicht? Also nee. Ist ja gut.
Kannst du das?
Ja klar.
Das ist halt so ein Gitarrenladen-Klassiker.
Alter, gar nicht.
Wenn ich sowas gespielt hätte, dann hätten die mich rausgeworfen direkt.
Das
Sweet
war...
Child O' Mine gibt's doch auch so Schilder bei Gitarrenläden, wer das spielt, ist dead.
Der war lustig, ne?
Ja.
Da bist du auch für geschlagen.
Ja, aber das musste ich dann natürlich früher auch mal machen. Aber das natürlich, dann weiß man, wie eben halt auch E-Moll die Geschichte. Erstmal Ton zugedreht. Wie klingt das denn?
Erstmal scheiße
gewesen. Ja.
Der Jabba, mein alter Gitarrenlehrer.
Schau mal, und das hat natürlich im Original, spielt er das nämlich auf dem Hals-Pickup.
Ja, dafür ist der Steg. Das macht ja Slash immer so, ne? Das ist ja immer.
Was ist da groß, dass diese Variation auf dem Pickup?
Ah, der ist immer scheiße gewesen.
Ja.
Nee, ist er in. In welchem Ton ist das denn eigentlich? Ist das in D? Nee.
Also dann ist es D.
Ja, ist es in D. Super Song. Also ich finde, es ist immer noch ein absoluter
Klassiker. Ja, klar. Hat auch ein bisschen Cheese-Charakter, aber das Riff musste jetzt auch sein, finde ich, weil das kennt man und das ist immer, darum geht's ja. Mal bei der Gitarre rauszuhören, welche Riffs immer halt auch, wie gesagt, mit dieser Pickup-Konstellation, mit dem Tonpoti, mit den Sounds, die diese eine Gitarre immer halt hat.
Nee, aber da fehlt für mich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn ich das Feature auf Nein spiele, also da fehlt mir dann die Wärme und das Lockige vom Hals-Pickup. Das ist einfach, dann macht Slash. Das muss dann Slash einfach dann... wenn man anfängt, also auf der
Bassseite
geht das noch. Die Obertöne sind
das
hier.
Das ist der Ton.
Was
denn? Einen Ton nochmal halten.
Wahnsinn. Also mit Obertöne hat die wirklich, also en masse.
Resümee, was sagst du?
Also, was halte ich fest?
Du als Profi. Ich bin ja hier nur Kunde. Ich komme ja hier immer nur mit der Meinung an, anstatt mit Aufträgen.
Genau, und arbeitest du auch gar nicht für einen Profi-Booker, ne?
Ich guck nur zu.
Der guckt nur zu, der Tom. Was sag ich? Also, ich muss gestehen, ich bin ja... Nee, anders. Ich finde es, was ich geil finde, ist so der AW-Vergleich, dass sich der P90 im Vergleich mit einem Strat Single Coil am Hals sehr ähnlich teilweise anhört. Sehr ähnlich. Aber ich finde trotzdem, die Charakteristik bei einer Strat ist immer, die setzt sich echt schon gut durch, ne? Das ist einfach so. Also, ich muss aber trotzdem gestehen, also klar, die Strat ist flexibler, ganz klar, weil du kriegst wahrscheinlich, obwohl, nee, ganz ehrlich, ne, pass auf, das muss natürlich jetzt mal sein, wenn man jetzt hier sagt, Sweet Child of Mine, auf einer Strat klingt total scheiße.
Also, ich bin nicht gespannt.
Muss auch. Einfach, also es geht nicht anders, muss scheiße klingen.
Halt's Backup.
Kannst du
da erstmal den Ton
ein bisschen zudrehen? Das
hat er ja gar nicht.
Was? Doch, da kannst du der mittlere ist ja... Das ist schon aber mehr Slash wiederum, geilerweise.
Witzig, oder? Ich dreh mal wieder auf.
Ja.
Quarkiges in dem einen Bund. Ja, genau.
Aber ja, gut, aber die ist aber hier, muss man, deswegen ist die auch hier, weil hier ist teilweise, hier kommt ja das
also, ja. Ja, super Dad, ja.
Hier ist ein Dad-Spot, bisschen geht nicht mehr.
Ja, stimmt.
Ne? Aber,
ist noch nicht geserviced.
Aber am Ende des Tages ist es dann hier so, keine Ahnung, da finde ich dann schon, klar, fehlt mir da, wenn ich das wie schon auf meinen mit dem P90 spiele, fehlt mir irgendwie was, aber trotzdem klingt es aber sehr nah dran. Und bei der Strat letztendlich ist halt, ja, da fehlt der Humbucker. Das ist einfach so.
Genau. Aber echt, auf jeden Fall, Strat finde ich nämlich auch ganz klar Gewinner, was Variation angeht.
Definitiv, gebe ich dir recht, voll, ja.
Dann dadurch nämlich auch Riff-Charakteristik.
Ja, ja, ja.
Dieser Schnalz-Sound, ja. So, das, was da bei diesen Riffs, gerade mit den Dead Notes, wie wir das bei dem Chili Peppers Riff hatten.
Jo, stimmt.
Das ist natürlich, und auch als Rhythmusgitarre, du kannst auch immer halt muted unten spielen. Ah, jetzt lass das nochmal in dem Gain Staging nochmal muted Sounds hören.
Was denn?
Wenn du mal Power Chords muted spielst, so. Nehmen wir mal ruhig im Hals. Na, Steg.
Verdammt!
Ja, der Song wird auch funktionieren.
Ja,
ist natürlich nicht dieses Dampfige,
ja,
was man
ja,
auch
ja.
von dem Green Day Riff
ist
hat.
Adratiger,
aber
ne?
Wahrscheinlich wird sich der Tonmann im Bandkontext sogar noch freuen und sagt, ja Mann, die Strat kommt besser durch den Mix durch als die andere. Aber deswegen, was ist das Lead-Instrument und was ist das Rhythmus-Instrument? Auch unterschiedlich. Also Vielfalt, ja, und Charakter auch sagen. Deswegen ist dann... Es gibt einen Grund, warum die Strat mit das, glaube ich, das meistverkaufteste Gitarrenmodell ist.
Das ist, ja, ey, natürlich. Das ist aber auch wiederum Strat, also das finde ich, das fehlt nach Junior natürlich, weil die keinen nur einen Pickup hat, aber am Ende dann einfach, keine Ahnung, du löst dann irgendwann auf und schaltest dann einfach um. Ich mache sowas unglaublich gerne.
Ja.
hier fehlt ein bisschen Gain.
Man muss ja auch sagen, dass, genau, also die Junior war ja auch die günstige Gitarre, deswegen hatte die ja nur einen Pickup.
Ja.
Geld sparen, gar keine Frage. Und dann den einen, den man dann halt wahrscheinlich am meisten schon hatte, das war dann halt dieser Soper P90 zum oben drauf klatschen.
Ja.
Und da ist eine Strat natürlich schon viel mehr gesegnet, also auch von der Schaltung, von der Elektronik, natürlich auch viel komplexer. Hat natürlich auch mit diesem Fünffach-Wahlschalter, das ist ja auch immer gar nicht so einfach, dass der immer dann, also das muss man ja auch erstmal erfinden. Und deswegen, auch ganz interessant, der Hals-Pickup kam, war ja früher viel mehr für Rhythmus-Gitarristen.
Ja.
Auch gerade diese alten Semi-Hollow-Jazz-Gitarren, wie so eine 357 zum Beispiel, die ja dann immer halt, früher war eben halt der Pickup wie beim Schallloch bei der Akustikgitarre immer im Hals für die Rhythmusgitarristen und kam dann später eigentlich erst an diesen knarzigeren, lauteren Sound an der Stichposition mit dazu. Das ist halt ein Lead-Instrument und ein Rhythmus-Instrument in allem.
Total, ja.
Also Variation auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich meine, das andere Ding ist halt auch ein Stück Geschichte, wie gesagt. Und ich meine, der Preis ist wahrscheinlich auch wirklich echt ganz viel durch Nostalgie und Liebhaberei und aber auch Stückzahl zu erklären. Und deswegen auch eigentlich nicht so richtig vergleichbar. Warum sollte die Gitarre jetzt 10.000 Euro kosten und die einfach jetzt, was kostet die wohl jetzt? Was würde man dafür?
Wenn ich in den Vintage Price Guide gucke, wahrscheinlich so kriegst du die für 1.500 maximal.
Also auch Wertsteigerung von so einem Modell aus den 80ern.
Vielleicht aber auch weniger.
Ich meine, ich glaube, von diesem Modell, von der Junior, wurden 64 Stück gebaut.
Echt?
Ja, das konnte man in so einem Katalog nachlesen. Aber ansonsten, hast du vollkommen recht, gibt es eigentlich gar keinen Grund für sowas, eigentlich so viel Geld auszugeben, wenn man auch so sich natürlich auch im mittleren Segment, also ich meine, nicht jeder hat Bock, auch 1.500 für eine Gitarre auszugeben oder 2.000, ist auch schon recht viel.
Ey, natürlich.
Das ist ja wirklich nur Sammlerscheiße.
Tom, ich find's aber geil. Ich nämlich
auch. Ey, es war einfach.
Ich find's
keine Ahnung. Manche Leute kaufen sich ein Auto oder eine Bude.
Oh, die letzte Minute haben wir sogar.
Was? Eine Minute noch? Was wollen wir diese eine Minute noch machen?
Weiß ich nicht. Wir haben noch
was? Hast du mit deinem Resümee noch was hinzuzufügen?
Mein Resümee habe ich hinzuzufügen, sowas müssen wir öfter machen.
Nur schredden.
Ja, nur schredden, genau.
Ja, dann nehmen wir das Kabel noch mal.
Ja, du leitest das jetzt hier aus.
Ich bin noch ein bisschen. Offene Akkorde. Man muss aber auch sagen, in der Band bei Crisis spiele ich auch viel Rhythmusgitarre, leg mich damit auch gerne zurück. Und lass es halt einfach auch klingen. Ja, es ist einfach mein Instrument und deswegen passt dann auch.
Gib sie mir einmal.
Ja, natürlich.
Bitte. Entschuldigung, ich bin so vorne.
Manchmal, letzte Minute.
Ne? Ich hab, du hast auch deinen eigenen Plex, ne?
Stimmt.
Immer das gleiche. Nein, hast du das gleiche?
Ja, im Dunlop Tortec 60 mm die Orange.
So, ich Dunlop 500 96 mm, auch nur weil die Pinks
sind. Würde mir das voll aus der Hand fallen.
Alter! Zu wenig Gain, Tom. Das gibt's doch nicht.
Fast wie mit dem Oktaver.
Ja, deswegen finde ich das total. Eigentlich macht man das ja mit dem Finger. Also ich krieg das aber. Krieg nicht so hin, ich mach das dann mehr mit dem.
Aber weil ich gerade meinte, Liebhaber-Scheiße, ja. Weißt du, warum bekommt man dafür einen Preis? Einfach auch nur, weil man es geil findet, dass sowas 60 Jahre später immer noch geile Handwerkskunst ist und sich gehalten hat.
Ist es?
Das ist einfach auch handgebaut. Da gab es doch keine Maschinen, keine Robots, die das gebaut haben.
Nicht.
Da hat einfach jemand eine Gitarre gebaut und die ist für die Ewigkeiten. Und ich hoffe, ich werde es auch erleben, dass die 100 Jahre alt wird.
Doch, wirst du.
Ich hoffe, der Planet kriegt es bis dahin auch noch hin. Vielleicht sind wir da ja schon
klimaneutral. Ja, es liegt nicht an uns.
Ja,
aber doch, das liegt an uns, aber...
Ja, wenn die das aushält, ey, dann schmeiß ich eine Party für alle. Dann komme ich nochmal vorbei. Dann machen wir das gleich nochmal dann.
Ey, wir machen das jetzt so, pass auf. Ich mache jetzt die Rubrik, die Leute können auch gerne was dazu sagen. Immer mal wieder quasi mit vielleicht wechselnden Gästen, dass man immer so den AB-Vergleich vielleicht macht. Was weiß ich, nächstes Mal macht man Ibanez gegen... Guitar Wars, Ibanez gegen, was weiß ich, was nimmt man denn da?
Music Man.
Music Man, ja genau. Ey, wer Bock hat auf Ibanez gegen Music Man, sagt mir Bescheid, dann machen wir hier Battle. Oder auch EMG gegen Fishman. Auch Tele gegen Strat kann man auch machen.
Ja.
Les Paul gegen Strat, klar, ganz...
Ne? Ey, das Ding ist, weißt du, ich meine, du setzt das mit deiner Holzarbeit, die du da machst, aber am Ende ist es halt auch eine subjektive Tonentscheidung, die man hat, weißt du? Ja. Wenn dann auch der eine Kunde sagt, ja, sag mal, Power, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt besser oder schlechter davor geworden ist. Das kannst du ja auch nicht immer verkaufen, das müssen die Leute auch wissen, aber es ist halt einfach eine Begeisterung auch für den Ton, für den Sound, weil letztendlich fließt da deine ganze Detailarbeit rein. Jede Schraube, die du da eben halt mit millimetermäßig, Millinewtonmeter anziehst,
ja,
hat eben halt am Ende dann auch irgendeine Auswirkung aufs Spielvergnügen, auf den Sound. Und wenn dir Gitarre Spaß macht zu spielen, dann schreibst du vielleicht auch genau da eben halt mal deinen Red Hot Chili Peppers Riff.
Ja,
dann
bist du
inspiriert.
Finde ich gut.
Und wenn die Schnarz scheiße klingt oder verstimmt ist oder der Hals krumm, dann schreibst du solche Riffs darauf nicht. Das ist der Punkt.
Ja, das ist so. Also das Instrument muss vernünftig geserviced sein, der Anspruch muss stimmen und da macht das Bock. Ich meine ganz ehrlich, ne? Ey, die Schratt ist...
Das Instrument hat es auch verdient, dass es mal
geserviced ist. Genau, so die Schratt hat es auch verdient, so, weil
die
hat
ja Potenzial.
Natürlich, genau. Und dann ist ja, die ist ja im super, also wirklich super Zustand. Also da träumt man ja von.
Ja.
Wahnsinn.
Top notch, du sollst bleiben.
Ey, Tom, danke, dass du da warst. Die Folge kommt gleich schon online. Ich muss nach Hause fahren, hochladen und nächstes Mal wieder. Wir machen eine Rubrik. Einfach quasi Nerd Talk mit Tom.
Ja, wir suchen auch gerne andere rumnerden. Aber ich höre auch gerne zu.
Okay, ja,
aber. Ich muss sagen, ich bin ja über jeden Input, alles, jedes Gitarrenmodell, was bei dir auf der Bank landet und auf deinem Instagram-Kanal, gucke ich mir alles sehr gerne an.
Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Tom?
Ja, schön. Sehr schön.
Ey, schönen Abend euch noch.
Wünsche noch einen schönen Feierabend.
Auch so und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.